ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fakt ab. Diese Woche mit mir, mit Julian Esplen und auf der anderen Seite
der Erzbischof des Erwartungswerts, Enias Roh, hallo.
Heute mit E, ich freue mich. Wir gucken natürlich mal wieder, was uns so reingespült wurde in wissenschaftlicher Manier, an Studien, an unterhaltsamen Meldungen und wo wir bei Spülen sind. Also eine Toilettenspülung hat ein Staatsexamen lahmgelegt. Ich sag mal so viel, ich möchte euch davon auf jeden Fall erzählen. Was gibt's bei dir, Enias?
Ich bin ein bekannter Surfer und Sydney hat ja großartige
Im
Strände.
Im Netz auf Wellen.
Im Netz. Ja, aber ich habe im weitesten Sinne ein Surfthema dabei. Also es geht um Australien. Sydney hat wunderschöne Strände gehabt. Hast du mitgekriegt, was da passiert ist?
Irgendwas mit Kugeln und Kugeln am Strand und gesperrte Strände ist mir untergekommen. Meinst du das?
Das meine ich, genau. Da sind schwarze, mysteriöse Kugeln angespült worden. Tausende, ungefähr so groß wie Golfbälle. Erstmal der touristische Gedanke ist ja super. Cool. Ne? Wer braucht schon teure Strandsouvenirs, wenn man einfach original sich so eine Badekugel damit nach Hause nehmen kann? 100% natürlich, kommt ja aus dem Meer. Aber 100% natürlich, so sicher ist man sich dann da doch nicht mehr, weil sie anscheinend aus einer Art Teer sind. Und da hat man lieber vorsichtshalber die Strände gesperrt. Wo kommen diese 1000 Teerkugeln fast perfekt rund? Wo kommen die her? Da muss Wissenschaft
rein. Poseidon hat Golf gespielt. Ja.
Oder eine Partie Special Interest Dirty Golf ist schiefgelaufen. Keine Ahnung. Handelt es sich um Alien Code oder eine neue Lebensform? Das sollten die ExpertInnen der University of New South Wales untersuchen. Und sie haben gesagt, wir sind uns ziemlich sicher, das kommt von einer Ölpest. Denn diese Teerkugeln, es ist wirklich Teer auf Kohlenwasserstoffbasis. Nebenbei, Hausaufgabe für euch Leute, findet mal raus, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Teer, Asphalt und Bitumen?
Bitumen ist doch das, was weich wird im Sommer, wo man reindrücken kann mit den Fingern.
Ich halte mich bedeckt.
Okay. Asphalt und Teer,
Also Teer entsteht im Wesentlichen...
Warte mal, ich möchte eine Theorie platzieren. Also Bitumen ist dieses Gummiartige, was auch neben Straßenbahnen dann gegossen wird. Würde ich sagen, Teer ist das, was bei Schweröl übrig bleibt und Asphalt ist, wenn es noch mit Stein gemischt ist.
Das trifft ungefähr dein Verständnis der ganzen Geschichte, ja. Aber ich weiß es eben nicht, weil ich hab gerade eben so gedacht, soll ich jetzt Teer sagen oder ist Teer überhaupt ein richtiger Begriff oder ist das so Alltagssprache?
Ja, ja.
Aber dann ging die Aufzeichnung schon los und ich hatte es mir noch als Notiz aufgeschrieben, das zu recherchieren und ich habe es aber nicht gemacht. Deswegen habe ich es als Hausaufgabe gegeben, wie man das so macht als Lehrer, wenn man die Stunde nicht vorbereitet hat.
Ja. Einfach outsourcen.
Genau, aber klingt realistisch. Also Asphalt ist Teer mit Stein.
Oder? Okay, ja.
Hast du ja gerade gesagt, habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja. Würde ich so sagen, ja.
Ich hab mal Bitumen gekauft. Es ist nicht ganz so unrealistisch, dass das von einer Ölpest kommt, weil Teer entsteht, wenn Öl im Wasser zusammen mit Wasser, was im Wasser vorhanden ist, und auch Dreck in Kontakt kommt. Sie haben aber auch noch anderes Zeug in den Kugeln gefunden, irgendwelche Schmierstoffe, Fettsäuren. Und sie sagen, okay, es könnte sein, dass diese Kugeln das beim Schwimmen durchs Wasser aufgesaugt haben. Aber jetzt Plot-Twist, es könnte auch sein, dass diese Kugeln aus dem Abwasser einer nahegelegenen Kläranlage kommen.
Hä? Okay, shitting bricks, shitting Teerknöllchen. Was denn da passiert?
Man muss es weiter prüfen. Also ich glaube, sie meinen damit, die Substanzen kommen daher und die sind einfach durch natürlichen Wellengang und so zu der Form geworden, die sie jetzt sind. Teerkugeln sind tatsächlich auch nichts Ungewöhnliches, erfuhr ich. Die entstehen eben, wenn Öl durchs Meer wandert. Am Golf von Mexiko tritt natürlicherweise Öl aus und an Stränden kannst du offenbar, ich war da noch nie, aber häufig Teerfladen sichten.
Man kann sagen, schwere Kost, ja.
Man sieht aber davon nur Einzelstücke und nicht Hunderte und schon gar nicht Tausende, wie jetzt in Australien.
Ja.
Also wahrscheinlich ist es ein Ölunglück irgendwo direkt vor der Küste, weil es nur an einer Handvoll Stränden aufgetaucht ist. Ein Ölunglück, was keiner gemeldet hat. Schnell weiterfahren.
Ja. Oh, irgendwo, weißt du, in internationalen Gewässern, wo dann jeder so denkt, ja, einfach unter den Teppich kehren, unter die nächste Welle kehren.
Ja. Ich habe einen Artikel darüber gelesen aus dem Guardian, die haben da sehr ausführlich drüber berichtet. Und da stand drin, ein Satz, der hat mich nachdenklich gestimmt, Ortsansässige hätten behauptet, sie sammelten eine ähnliche Art von Kugeln schon seit langem. Leute, da werden irgendwelche komischen Kugeln angespült. Ihr wisst nicht, was es ist, ob es giftig ist, Alien-Code, keine Ahnung. Alien-Eier, die vielleicht irgendwann schlüpfen und ihr nehmt das Zeug einfach mit nach Hause, Kugeln sammeln. Seit langem. Ja? Also, was ist denn da los? Läuft da andauernd irgendwo Öl aus, ohne dass es gemeldet wird? Braucht noch irgendwie einen Hinweis, dass fossile Brennstoffe nicht ganz so der Renner sind?
Ja. Okay, aber kann man, ich meine, fossiler Brennstoff, du sagst, das kann man das dann wenigstens noch weiter benutzen.
Brennt das Teer dann?
Und verbrennen. Ja,
kann man das trocknen und dann schön an einem stürmischen Herbstabend in den Kamin legen? Ich rate davon ab. Auf Bauchgefühl.
Ja. Bauchgefühl ist nein, ja. Okay, aber die Forschung, hat die irgendeine Lösung jetzt schon beigetragen?
Nein. Also sie haben gesagt, es ist Teer und es könnte von einer Ölpest kommen, könnte aber auch wegen dieser anderen Stoffe, die da drin sind, dieser Fettsäuren, könnte es auch aus einer Kläranlage kommen. Und sie versuchen jetzt natürlich irgendwie den Verantwortlichen zu finden. Aber das ist jetzt auch nicht mehr Sache der Wissenschaft.
Ich habe was dabei aus der Kategorie Scheiße, die man nicht braucht, wenn man gerade Examen schreibt. Das Staatsexamen in Bielefeld wurde nämlich die Tage wegen überfluteter Toiletten abgebrochen. Für die Prüflinge im ersten juristischen Staatsexamen im Bezirk Hamm haben die schriftlichen Klausuren jetzt am 21. Oktober mit der Strafrechtsklausur begonnen. Und am 22. Oktober sollte eigentlich dann die erste von drei Zivilrechtsklausuren geschrieben werden. Aber in Hamm und Bochum hat es geklappt, in Bielefeld kam es zu einem Fauxpas. Diese Klausur, die wurde nämlich ausgeteilt. Aber sie wurde nicht umgedreht, sie musste dann direkt abgebrochen werden, weil einfach eine Toilette verstopft war. Und ich habe ein Foto gesehen, auf X wurde das geteilt, ehemals Twitter. Das Wasser stand einfach im Prüfungssaal, so richtig. Es war klares Wasser. Über die olfaktorische Belästigung kann ich nichts sagen. Wir haben auch einen rasenden Reporter von unserem Kollegen vom WDR hingeschickt, sich da mal das anzugucken oder zu recherchieren. Er sagt auch, also über Gestank konnte er noch nichts rausfinden, aber das Wasser stand einfach im Prüfungssaal. Was ist das denn für ein Fail, bitte?
Passiert. Ich würde sagen, wenn das jetzt kein systematischer Fail ist, dass jedes Jahr bekannterweise eine Klausur nicht zustande kommt, so lange kann man sich beruhigt zurücklehnen, das hätte ja auch was anderes passieren können, hätte ja auch einen Feueralarm geben können oder so. Also ich habe auch schon eine Klausur mal abgebrochen wegen Feueralarm. Das war ein toller Feueralarm.
Ja.
Das hat ja fast die gesamte Ruhr-Uni damals abgefackelt. Also die ungelogen, die Rauchsäule konnte man bis Dortmund sehen. Das war nämlich bei der Dachsanierung. Oha. Sie wollten halt Dachpappe da irgendwie neu anbrennen. Ja, sie haben sie angebrannt. Die haben im Wesentlichen das halbe Dach von dem Uni-Gebäude abgefackelt und das sah aus wie Inferno. Also es passiert mal, dass eine Klausur wegen, wie nennt man das dann? Ist das dann höhere Gewalt? Nicht zustande kommt.
Wahrscheinlich höhere Gewalt.
höhere Gewalt. Ja.
Ja, also irgendjemand hat da einen massiven Umwelteinfluss produziert, wegen dem dann die Toilette vermutlich verstopft ist.
Weiß man was über die Ursachen?
Man muss wirklich sagen, also...
War das ein Prüfling, der gedacht hat, oh Mist, ist Strafrecht, bin ich jetzt echt nicht so fit? Ich stopfe mir vorher was in die Toilette und... Ja.
Also ich gehe mal davon aus, so wie ich Juristinnen und Juristen kenne und was ich auch jetzt dazu gelesen habe oder mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe, also...
Kriminelle Energie ist vorhanden, ja, okay.
Richtig harte Klausuren.
Achso.
Üblicherweise sind es richtig harte Klausuren und die bereiten sich ja wirklich saulang darauf vor. Und so ein Nachholtermin ist einfach richtig eklig, weil viele, weißt du, haben dann direkt danach Urlaub gebucht oder dachten, dann endlich kann dieser Stress abfallen. Die schließen sich ja ein. Also ich habe Mitgefühl mit Juristinnen und Juristen. Ich hatte auch eine Mitbewohnerin, die da wirklich, wenn die sich darauf vorbereiten, das ist einfach, ich glaube nicht, dass da ernsthaft jemand seinen eigenen Termin sabotieren wollte. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber... jetzt mal ein bisschen Hochschulpolitik, dass das ausgerechnet in Hamm passiert ist, ist wiederum sehr lustig, weil das Landesjustizprüfungsamt Hamm bezeichnet diejenigen, die das Staatsexamen nicht bestehen, intern als sogenannte Blockversager. Das ist eine ziemlich miese Beleidigung, finde ich. Und ja, deswegen machen sich jetzt auch viele Leute lustig, dass sie jetzt halt die Toilettenversager sind da in diesem Bereich. Und ja, naja, am Ende ist natürlich einfach, ich finde es ist natürlich für die Prüflinge nicht unbedingt lustig, aber ich habe gedacht, ist doch mal wieder Zeit, die schönsten möglichen Überschriften zu küren. Diesmal nicht von Studien, sondern für Artikel darüber. Ich meine, klar, ne? Was eine Scheiße, ganz klassisch. Die Klausur ist ins Abwasser gefallen, auch ein Klassiker. Griff ins Klo hätte ich noch als Vorschlag. Oder auch Durchfallquote 100%.
Das Wasser war klar.
Der gefällt mir persönlich besonders gut.
Der war gut, ja.
Ja, auch nicht verifizierbar. Das stinkt den Studis. Oder auch Staatsexamen lief scheiße. Habe ich auch noch als Vorschlag.
Du könntest aber einen Friseursalon aufmachen, aber wirklich.
Also du, kommt gerne auf mich zu, wenn ihr schöne Überschriften braucht. Ich habe da noch ein paar im Köcher. Aber also man muss ja schon sagen, ich meine, ich habe jetzt den Reporter gefragt, der hat dann auch nochmal nachgeguckt, so wegen Uringeruch war wahrscheinlich nicht der Abbruch, sondern echt, weil da einfach Wasser da drin stand. Aber es gibt eine aktuelle Studie, wo ich dann direkt dran denken musste, zu unserem Riechorgan, weil an sich so Toiletten- und Uringeruch ist ja schon penetrant, ne? Also das nimmt man schon sehr schnell wahr. Auch wenn man in der Stadt irgendwo langläuft, in irgendeiner Ecke steht, Uringeruch ist ein Geruch, den man gleich riecht, oder?
Ja, ich habe gerade überlegt, ob das jetzt irgendwie das eine rhetorische Falle wird. So, von wegen kommt drauf an, in welcher Stadt man unterwegs ist. So. Wenn ich jetzt ja sage, heißt es, aha, in Bochum stinkt's. Das ist durchaus auch zutreffend. Aber ja, also riecht man sofort.
Naja. Okay, also was ich dir jetzt anbieten hätte können mit rhetorische Falle, ist zu sagen, hä, in Bielefeld? Bielefeld gibt's doch gar nicht, was soll denn da nach Urin riechen? Aber gut, zurück zum Kontext dieser Studie. Ich habe überlegt, was sind denn noch so für Gerüche, die einfach total durchdringend sind? Kotze ist mir auch direkt eingefallen. Hier sind ein paar Ginkgo-Bäume in Mainz, die gerade ganz schlimm stinken. Fällt dir noch irgendwas ein, was man auf jeden Fall, welcher Geruch auf jeden Fall nicht auszublenden ist und sofort in die Nase steigt?
Ich bin da so ein bisschen empfindlich. Jetzt wurde schon, ich stelle mir jetzt so bildlich vor alles und denke gerade so, oh, mir ist ein bisschen flau. Ich mag gar nicht weiterdenken in die Richtung.
Okay, also Leute, wenn das auch für euch olfaktorische Belästigung, wenn ihr sehr eure Spiegelneuronen direkt anspringen, dann haltet sie fest.
Schweiß
denn
auch.
In einer neuen Studie.
In der Sommer im ÖPNV. Und ich weiß nicht, was schlimmer ist.
Ja.
Der wirklich so tagelange gesättigte Schweiß oder dieser total künstliche Deo-Geruch. Also die Gruppe Jugendlicher, die Körperpflege betreibt und dann, wo man noch 3 Stunden später in der Straße einfach diese Duftwolke nach billigem Deo riecht, das finde ich auch unangenehm.
Ja, unangenehm und vor allem auch penetrant. Also das riecht man einfach direkt. So andere Sachen, die können sich ja mal so ein bisschen reinschleichen und wieder wegschleichen. Zum Beispiel so ein Asphaltgeruch, ne? Hatten wir heute schon. Finde ich, der kommt, manchmal merkt man es gar nicht so richtig und dann ist er wieder weg. Aber es ist nicht so was, wo unser Ekelsystem, sag ich mal, sofort anspringt. Auf jeden Fall. Ich wollte über diese Studie noch sprechen, die mich auch fasziniert hat in Sachen Nase und Geruch. Unsere Nase gilt nämlich eigentlich als mit unser schwächstes Sinnesorgan. Aber jetzt kam raus, unser Geruchssinn ist sehr viel schneller und sensibler als bisher angenommen. Toll! Unser Riechsystem kann nämlich präziser als gedacht zwischen einzelnen Duftnoten unterscheiden. Also keine Ahnung, zwischen dem Pipi, das nach Spargel riecht oder dem, das nach Honey Pops riecht, irgendwie so. Naja, willkommen bei Fakt ab, gell? Also, die haben Experimente gemacht mit einem sehr schönen Versuchsaufbau, mit einer Duftorgel.
Und die brauche ich zu Hause auch. Konzertabend an der Duftorgel.
Ich beschreibe dir gleich, wie die funktioniert. Schon mit einmal Luft holen können wir ganz verschiedene Düfte aus einer Geruchsprobe herausriechen und sogar auch bestimmen, in welcher zeitlichen Abfolge wir die gerochen haben. Bisher dachte man, dass unsere Nase diese zeitliche Abfolge nicht hinkriegt. Und was total interessant ist an der Messung ist, dass wir Düfte also ähnlich schnell wahrnehmen, wie unsere Augen eine Farbe wahrnehmen. Eine Farbe nehmen wir so zwischen 50 und 100 Millisekunden schnell wahr und bei Düften sind wir auch so bei 60 bis 100 Millisekunden. Und der Geruchssinn ist nach dieser neuen Messung 10-mal schneller als gedacht, was unsere Näschen da alles hinkriegen. Veröffentlicht wurde das Ganze übrigens in Nature Human Behavior. Und jetzt zur Duftorgel. Das ist einfach ein technisches Gerät, also so mit Plastik und so, das Duftstoffe ganz schnell hintereinander abgibt. Nur 18 Millisekunden später können sie auf die Nase einer Testperson treffen. Und deswegen, ne, das ist dann so ratter, 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 innerhalb eines Whiffs Und dann konnten die bestimmen, hat jetzt diese Person mehrere Sachen hintereinander riechen können? Konnte sie das richtig bestimmen oder auch nicht? Die haben zum Beispiel Apfel genommen, Zwiebel, Zitrone und Blumennoten. Also bei denen war das Ganze ein bisschen appetitlicher als bei uns. Und schon bei einem ganz geringen Abstand konnten eben diese Testpersonen sagen, ja, das war jetzt erst Zwiebel und dann war es Zitrone. Und interessanterweise, eine Einschränkung müssen sie aber machen. Das, was zuerst wahrgenommen wird, wird stärker wahrgenommen. Und um jetzt nochmal zurück zu unserem Toilettenfail zu kommen, dachte ich mir, naja gut, wenn jetzt zuerst das Pipi-Molekül deine Nase trifft, dann hilft halt auch der Raumerfrischer nichts mehr. Ne? Also ist ein bisschen schade. Aber ich bin beeindruckt von unseren Näschen.
Wahrscheinlich macht auch hier die Dosis das Gift, wenn du ein Pipi-Molekül auf 10.000 Moleküle Raumerfrischer hast, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Nase dann doch sich eher Richtung Raumerfrischer orientiert.
Je nachdem, was zuerst wahrgenommen wurde. Der Erste gewinnt.
Kann eine künstliche Intelligenz wie ChatGPT als Streitschlichter arbeiten? Klingt jetzt nach Schul-AG, so heute 13 Uhr Streitschlichtung. Mhm. Aber es geht hier wirklich um was. Es geht um relevante Fragen für die Gesellschaft. Also sowas wie, sollte der Mindestlohn angehoben werden? Oder sollten wir das vielleicht so machen wie Paris und unsere Innenstädte klima- und kinderfreundlich umbauen oder lieber doch so, wie die FDP das gerne hätte, mehr Autos, weniger Fußgänger. Ja, und sich da als Gesellschaft zu einigen, das ist natürlich schwierig, weil du wahnsinnig viele Menschen hast, die vielleicht ganz verschiedene Ansichten mitbringen. Wie findest du da einen Kompromiss? Und man hat schon rausgefunden, so alle in einen Raum einschließen und sich die Köpfe einschlagen lassen, eher so mittelgut die Taktik. Jemanden dazusetzen, der als Mediator die Leute irgendwie zusammenbringt, gute Idee. Und jetzt ist die Frage, die die Wissenschaft beantworten will und das auch hat, kann ChatGPT sowas machen?
Bestimmt, das kann doch alles.
Genau, künstliche Intelligenz kann wahnsinnig viel. Falls ihr ein paar Folgen Fakt ab verpasst habt, wir packen euch vielleicht ein paar Links in die Shownotes. Künstliche Intelligenz kann neue Bierkreationen erfinden, macht einen Podcast aus euren Dokumenten, schreibt auch gute Witze. Also darüber haben wir alles schon gesprochen. Jetzt ist die Frage, kann das Ding auch Streitschlichtung? Und Wissenschaftler von Google DeepMind, das ist ja im Wesentlichen die KI-Forschungsabteilung von Google, haben in Science publiziert und sagen, ja, KI kann Meinungen nüchtern zusammenfassen. Okay, keine Überraschung, dass jetzt ChatGPT sowas kann. Hier, fass meinen Text zusammen. Überrascht jetzt nicht so. Aber sie haben auch untersucht, bringt das, was die KI macht, auch irgendwas für den Kompromiss? Also kommt man da schneller irgendwie zusammen?
Finde ich sehr spannend, weil also diese KI ist ja am Ende, also dieses Large Language Model, berechnet ja einfach nur, was das nächstwahrscheinliche Wort ist, wenn es uns Texte ausspuckt. Und das heißt, das ist natürlich die Frage, ob das dann am Ende einfach nur so wie so eine Schulerörterung ist oder ob diese KI wirklich neue Impulse setzen kann.
Neue Impulse, darum ging es glaube ich gar nicht. Aber tatsächlich die richtige Zusammenfassung. Der Mediator soll ja auch nicht sagen, ja, danke für eure Meinung, Leute, aber ich habe noch eine ganz andere Idee, sondern er soll sagen, okay, die einen sagen das, ja, die anderen sagen das. Na, so, und jetzt bitte weiter. Ja. Sie haben es mit echten Menschen getestet. Rund 5.700 Menschen aus Großbritannien. Die sollten ihre Meinung aufschreiben zu wichtigen und kontroversen Themen. Zum Beispiel sowas wie, sollte das Wahlalter herabgesetzt werden auf 16 Jahre? Und diese Meinung haben sie dann, nachdem sie aufgeschrieben haben, einem menschlichen Mediator vorgesetzt oder auch so einem großen Sprachmodell. Die Forscher haben das extra entwickelt. Sowas eben wie Gemini oder ChatGPT, aber schon speziell darauf trainiert, in Texten Gemeinsamkeiten zu identifizieren. Sie nennen das Habermas-Maschine. Und dann haben sie gesagt so,
Habermas-Maschine?
Das ist gut, ne? Ich habe auch gedacht, zum Glück haben sie das Ding Habermas-Maschine genannt und nicht eine Sloterdijk-Maschine erfunden. Damit wäre es vielleicht unterhaltsam, aber nicht zielführend gewesen.
Ja.
Und dann sollten die KI und Mensch das zusammenfassen, diese Einzelstatements, und sagen, okay, wir formulieren jetzt mal ein Gruppenstatement und wir finden mal raus, was sind denn die Gemeinsamkeiten in den Gruppenstatements und was ist denn hier die Mehrheitsmeinung? Und dann sollten die Probanden
und
sagen, wie gut fühle ich mich mit meiner Einzelmeinung eigentlich jetzt hier in der formulierten Mehrheitsmeinung wieder?
Ja. Und?
Etwas mehr als die Hälfte, 56%, sagen, die KI hat mein Statement besser zusammengefasst. Und jetzt sagen die ForscherInnen, tada, das ist der erste Beweis, dass eine KI auch menschliche, kollektive Überlegungen in großem Maßstab vermitteln kann, indem sie da hilft, Leute auf einen Nenner zu bringen.
Okay, aber also ich habe ja schon so ein bisschen angeteased, dass die Funktionalität von diesen Language Models, wie schafft die KI das?
Das ist natürlich die Frage, du kannst die KI nicht fragen. Die Vermutung ist, wichtig dafür, dass du zufrieden bist mit einer Diskussion, ist, dass du das Gefühl hast, ja, alle haben mich gehört und alle haben verstanden, was ich möchte. Und die KI-generierten Aussagen geben offensichtlich einzelne Meinungen besser wieder, wenn sie so zusammenfassen. Und es gibt auch noch eine Evaluation von außen, wo gesagt wurde, hier, guck dir bitte mal diese Statements an. Und die haben gesagt, ja, die KI-Statements sind auch klarer formuliert und auch fairer formuliert. Also das Textarbeit macht KI wohl ganz gut. Ich finde trotzdem, nichts sagt so sehr gesunder Diskurs wie so ein emotionsloser Algorithmus. Ich hätte irgendwie Hemmung.
Ja, ja, stimmt. Ja, ja.
Stell dir vor, du hast ein richtiges...
Ja, was macht, die Lust am Streiten vergeht dann doch, ja, oder?
In Zukunft verhandelt dann die KI über die CO2-Steuer und sagt Syntax-Error oder rechnet Emotionen in Gigabytes aus. So, KIs machen ja auch Fehler. Aber du hast recht, wir lehnen uns zurück und geben der KI unseren Input und wir diskutieren ja nicht mehr miteinander. Also ich frage mich, ob der Kern einer Einigung die Formulierung der Einigung ist oder der Prozess, sie zu formulieren. Dass du sagst, so, weil ich mich mit dir auseinandergesetzt habe. Ich habe mit dir gestritten, ich habe mir angehört, was du gesagt hast. Ja. Ich habe über mich selber nachgedacht. Und in dem Prozess irgendwie, am Ende sage ich, und der ist mir auch sympathisch oder als Menschen gehen wir gemeinsam einen Schritt nach vorne. Ob das ist, was zu der Einigung führt oder ob es wirklich die objektive Einigung ist, unabhängig davon, wer sie formuliert und wie er sie erzeugt hat.
Ah, oh, das ist jetzt kommunikationswissenschaftlich natürlich ganz spannend, die Fragestellung. Weil ich glaube, das Empfinden von Einigung wird vor allem dadurch hergestellt, dass man das Gefühl hat, die andere Person hat die jeweils andere Haltung verstanden und kann sie rephrasieren. Das wäre jetzt mein Standpunkt von allem, was ich mich auch noch dran erinnere an meine kommunikationswissenschaftlichen Vorlesungen vor vielen, vielen Jahren.
Ich habe auf jeden Fall Lust, das zu testen. Wenn das funktioniert, das wäre es ja toll. Ja? Also ich glaube aber, das ist, da steckt noch Risiko drin. Also die Maschine rekombiniert ja nur Wörter, die sie aus anderen Kontexten gelernt hat. Wie du gerade schon gesagt hast. Ja? Ja. Und wer weiß, also die kommt halt nicht auf eigene Impulse. Wenn sie sagt, hier bitte Wohnungskrise, das ist unser Thema. Schön zusammengefasst, aber hast du auch eine eigene Idee? Ja, worauf, welche Erfahrungen soll die Maschine denn zurückgreifen? Sagt er, alle Menschen können in der Cloud wohnen. Ja. Oder? Und wer keinen Platz kriegt, der kann den Papierkorb. Und der Hausmeister ist der Taskmanager.
Also, aber 325 Terabyte reichen doch.
Ich würde mal gucken, wie wird die KI wohl in dem Fall moderieren, wenn wir darüber debattieren, ob KI Debatten moderieren sollten?
Ich habe jetzt zum Abschluss der Folge noch ein bisschen Post mitgebracht. Ich würde jetzt gerne mit Papier rascheln, aber ich habe nur einen Laptop vor mir. Ihr habt uns nämlich E-Mails geschickt und vielen Dank dafür. Wir haben ja vergangene Woche über die Benennung von Hurricanes gesprochen. Und
ich raschel mit Papier für dich.
Sehr gute Ideen uns noch geliefert. Ja, danke. Das ist schon zur Post. Schön, dass sie da ist. So, machen wir sie doch mal auf. Einmal einen Brief von Andrea. Sie sagt, hier, hallo, hallo, ich höre eure Folge. Und ihr ist direkt die dicke Bertha durch den Kopf geschossen. Auch lustig, dass sie sagt, durch den Kopf geschossen. Was ist nämlich die dicke Bertha? Sie kennt sie nur aus einem Computerspiel, aber eine kurze Recherche hat gezeigt, dass das Deutschlands in Anführungsstrichen Wunderwaffe aus dem Ersten Weltkrieg war. Und möglicherweise, sagt sie, vielleicht ist ja in Amerika diese Waffe noch nachhaltig in den Köpfen verankert und deswegen ist Bertha so unbeliebt als Name. Wobei auch in Europa die dicke Bertha wohl noch im Sprachgebrauch ist. Also mir ist sie noch nicht über den Weg gelaufen oder geflogen. Dir, Ineas?
Nee. Aber ich hatte tatsächlich, ohne dass ich wusste, wovon du jetzt sprechen möchtest, bei der dicken Bertha sofort an sowas gedacht, weil auch Bertha klingt ja vom Namen her.
Ja, ne? Weil eben, ja, aber wahrscheinlich auch wegen der Bomben, die halt auf Hiroshima und so abgeworfen wurden, so Little Boy, die haben ja auch immer, die haben ja immer so Namen, ne? Irgendwie ein Adjektiv und dann vielleicht auch deswegen. Auf jeden Fall hat uns Andrea noch ein Zitat mitgeschickt. Der Name avancierte zum Pseudonym für Durchschlagskraft, für Kraft durch Masse. Zuletzt gebraucht vom Präsidenten der Europäischen Zentralbank für Geldspritzen, mit denen er jeden finanziellen Brandherd in Europa auslöschen würde. Okay, naja, das könnte eine Theorie sein, warum die Bertha nicht so beliebt ist. Aber das würde ein sehr langes Übertragen im kollektiven Gedächtnis bedeuten. Also seit dem Ersten Weltkrieg wäre beeindruckend von der dicken Bertha. Und
der kleine Bruder von der dicken Bertha ist dann der Doppelwumms.
Wahrscheinlich, ja. Nochmal rascheln bitte, Nias. So, die zweite Post von Bernd. Er sagt, dass wir die ursprünglich rein weiblichen Namen von Hurricanes darauf zurückgeführt haben, dass sie ja so unberechenbar seien, so richtig schön misogyn wie Frauen, also Vorurteile. Ihm kommt es unglaubwürdig vor und er möchte eine andere Erklärung vorschlagen, die er in Erinnerung hat. Und zwar, dass ursprünglich die Benennung von Hoch- und Tiefdruckgebieten, die übrigens von einer Frau wohl, meinte er, vorgeschlagen wurde, war so, dass Hochdruckgebiete mit männlichen Namen versehen werden und Tiefdruckgebiete mit weiblichen Namen. Und weil der Hurricane ein Tiefdruckgebiet ist, bietet er sich auch für die weiblichen Namen an. Die Benamung wurde aber als diskriminierend empfunden, wie auch von uns übrigens letzte Woche. Und von irgendwem wurde dann irgendwann eingeführt, dass in einem Jahr eben Hochdruckgebiete männliche Namen haben und im nächsten Jahr dann Hochdruckgebiete weibliche Namen versehen bekommen. Ich meine, ja, Hochdruck ist halt ein bisschen positiver konnotiert als Tiefdruckgebiete, muss man schon sagen. Aber auf jeden Fall meinte er das, das hört sich eigentlich auch ganz gut glaubwürdig und analog an. Und deswegen denkt er sich, dass sich die Benennung von Hurricanes auch einfach an dem von Hoch- und Tiefdruckgebieten orientiert haben könnte. Vielen Dank dafür.
Egal ob Mann oder Frau, ich finde Extremwetterereignisse mit hohen Schäden, die sollte man auf jeden Fall benennen nach den Personen, die mit ihrer Politik dazu beigetragen haben, dass es jetzt so ist, wie es ist.
Finde ich auch einen guten Ansatz, habe ich auch schon mal gehört. Also so als Vorschlag, wenn ihr den nächsten Hurricane benennt, guckt doch mal nach rechts und links, wer denn da wenig für tut, dass es die nicht mehr gibt. Dann Leute, wir wünschen euch eine schöne Restwoche. Wir hören uns nächste Woche wieder und ich meine, man kann es immer wieder sagen, wenn ihr auf die Toilette geht, denkt doch an uns. Hat diese Woche auch wieder gepasst. Das ist einfach Kernkompetenz von Fakta.
So ein Hook ist wichtig, ciao, macht's ja. Gut. Das ist, wann immer ihr an die Toilette denkt, denkt an Fakt ab. Sollte das wirklich unser Markenkern sein? Wollen wir so im Gedächtnis bleiben? Soll man sich so an uns erinnern? Nein, das ist schon in Ordnung.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.